Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Hallo und moin moin. Mein Name ist Tim Kantereit und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge des Podcasts Einfach unterrichten dreht sich alles um das spannende Thema Numerik. Meine heutigen Gäste sind Hans Humenberger und Marvin Titz, beide Herausgeber beim Friedrich Verlag. In ihrer neuesten Publikation von Mathematik Lehren haben sie das Thema Numerik als Zukunftsthema erklärt und in den Mittelpunkt gestellt. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was die beiden uns dazu erzählen können. Wie immer werden wir die wichtigsten Punkte unserer Diskussion in den Shownotes für euch zusammenfassen. Also, Hans und Marvin, danke, dass ihr heute hier seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Erzählt uns doch mal, was ihr genau eigentlich so macht. Vielleicht, Marvin, vielleicht magst du anfangen.
Genau, also aktuell bin ich Lehrer an einem Gymnasium in Grevenbruch und habe davor halt an der RWTH Aachen mich in der Lehrerausbildung für die Mathematiklehrkräfte war da tätig und habe mich da auch sehr mit der Numerik halt beschäftigt. Um vielleicht kurz dahin zu kommen, wie es überhaupt zur Numerik kam. In dem Fall ist es halt so, ich habe, bevor ich aufs Lehramt studiert habe, tatsächlich kurz mit Maschinenbau angefangen und das nach anderthalb Semestern abgebrochen. Und da war die Numerik ein total wichtiges Themenfeld. Und das kam auch im Studienverlauf immer wieder raus, dass Numerik gerade für die ganzen Ingenieurwissenschaften zum Beispiel total eine hohe Bedeutung hat. Und als ich in einem Lehramtsstudium kam, war es halt so, dass die meisten Lehrer davon gar nichts gehört hatten und es auch mit der Studienordnung wieder rausgefallen ist. Und da bei mir dieser Konflikt irgendwie aufkam, wenn es die einen Leute total wichtig finden, aber es viele Mathelehrer gar nicht so mitbekommen, ist halt die Frage, wo ist da irgendwie der Bruch? Gibt es da überhaupt einen Bruch, den man arbeiten muss? Denn ich meine, unsere Schüler, wenn man sich die Studienzahlen anguckt, sind irgendwie ungefähr ein Drittel oder so, landet nach ingenieurwissenschaftlichen Studium, wird dann mit Numerik konfrontiert und das kriegt man aber in der Schule meiner Meinung nach gar nicht so präsent mit. Und da kam so ein bisschen dann der Wunsch her, diese beiden Züge so ein bisschen zusammenzufassen.
Ja, vielen Dank. Hans, wie ist es bei dir? Was machst du aktuell?
Was ich aktuell mache, das ist auch ganz einfach beschrieben. Ich bin Professor in Wien für Mathematik und ihre Didaktik. Das schon seit ziemlich langer Zeit, seit 2005. Ich war aber vorher 5 Jahre in Dortmund. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Erfahrung und Einblick sozusagen in die deutsche Landschaft und daher auch der Kontakt zum Friedrich Verlag zum Beispiel. Ja, und meine Berührpunkte oder wie ich so ein bisschen zur Numerik kam, das hat jetzt ja auch Marvin geschildert, das möchte ich vielleicht auch jetzt kurz nachholen. Ich will dich ja nicht langweilen, was ich so in meinem Büro jetzt mache, den lieben ganzen langen Tag, sondern über die Numerik sozusagen den Faden ein bisschen zu legen. Angefangen hat es schon auch ein bisschen in meiner Dissertation, wo ein Teil davon schon eben numerische Aspekte waren. Genauer genommen sogar schon bei meiner Diplomarbeit war Numerik ein Teil von meiner Diplomarbeit. Und dann bin ich eben 5 Jahre nach Dortmund gekommen und musste dort für die Sek. 1 Lehrer eine Vorlesung halten mit dem Titel Elementare Numerik. Hat mich natürlich sehr gefreut, aber ich hatte noch nie eine Vorlesung dazu gehalten und dann musste mich halt darauf nochmal ein bisschen anders vorbereiten, als wenn man einen Aufsatz in einer Zeitschrift oder so schreibt, nicht? Dann bin ich halt erst recht für dieses Thema in einer gewissen Weise wieder entbrannt und habe einfach gesehen, dass da einiges spannende Sachen zu tun gibt. Und als ich dann in Wien war und dieses Thema von der Numerik-Vorlesung in Dortmund aber schon vorbei war, habe ich dann zusammen mit meinem Kollegen aus Dortmund, Bertolt Schupper, auch ein Buch zu diesem Thema auch geschrieben, vor wenigen Jahren, das auch herausgekommen ist. Das war dann die nächste Station und die letzte Station Numerik hat eh wieder mit Marvin Titz zu tun, nämlich er hat ja auch promoviert zum Thema Numerik in Aachen und da war ich Zweitbegutachter seiner Dissertation. Das hat uns beide ja auch zusammengeführt, wenn man so will, und das ist auch letztlich sozusagen einer der Grundsteine, warum es zu dieser Publikation jetzt in Mathematik Lehren gekommen ist, warum da die Idee aufkam, man könnte ja da mal so einen Beitrag wieder einmal wirklich, weil da gibt's wirklich lange Jahre Pause, wo in der mathematikdidaktischen Diskussion relativ wenig war. Das war schon mal ein bisschen mehr, aber jetzt einige Jahre man kann sogar von ein, zwei Jahrzehnten sprechen, wo sich da relativ wenig getan hat. Mhm. Und dann hatten
wir würde ich dir sogar zustimmen. Denn, also, ich sag mal so, in meinem Studium und auch in der Zeit danach, so im Ref, wurde Numerik eher so stiefmütterlich behandelt. Ja, deswegen ist es auch ganz spannend, dass dass die Publikation in Mathematik Lehren jetzt den Titel Zukunftsthema Numerik trägt. Ja, und ich würde da gerne jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen tiefer einsteigen. Eine Sache, die ich da besonders spannend finde, ist die Idee eines sogenannten Effizienzwettlaufs im Mathematikunterricht, den ihr in der Publikation ja auch vorgeschlagen habt. Also man stelle sich nur vor, wir schaffen da eine Lernumgebung, in der Schülerinnen und Schüler dazu motiviert werden, so die effizientesten Rechenwege zu finden. Das finde ich persönlich wirklich herausfordernd und gleichzeitig auch bereichernd. Erzählt uns doch mal darüber, was konkret diese Idee in der Unterrichtspraxis oder wie diese Idee in der Unterrichtspraxis aussieht. Marvin, vielleicht magst du da anfangen.
Genau, also ja, warum die Numerik so ein bisschen eingeschlafen ist, wahrscheinlich ein bisschen, weil man sich auf zu wenige Aspekte fokussiert hat und Effizienz halt auf jeden Fall auch unserer Meinung nach ein sehr wichtiger ist. Und ja, die Basis dieser Effizienz ist einfach, dass man irgendein Problem hat, wo man ja was berechnen muss, aber verschiedene Verfahren hat, die erstmal das gleiche Problem lösen. Standardmäßig haben wir in der 5., 6. Klasse, machen wir alle schön die schriftlichen Rechenverfahren alle durch. Wir können danach addieren, multiplizieren, subtrahieren, dividieren. Aber wenn man natürlich im Internet einfach mal guckt, und das tun unsere Schüler ja auch, findet man auch bei anderen, zum Beispiel TikTok-Kanälen, auch schöne Beispiele mit dieser Rechentrick, den hat dir dein Mathelehrer noch nie in deinem Leben gezeigt. Und da wird dann irgendwie gezeigt, wie mit besonderen Zahlen, also bei besonderen Multiplikationen, irgendwelche Tricks verwendet werden können. Und unsere Idee war halt genau das jetzt in den Schulunterricht halt zu bringen, dass halt die Schüler wirklich im Internet selber nach so Rechentricks suchen, die auch analysieren. Also so wie man es als Numeriker mit Rechenverfahren auch macht. Wir gucken, welches Verfahren geht besonders schnell für welches spezielle Problem. Und genau, da haben wir dann halt einen Wettbewerb von Schülern gemacht, die diese Verfahren halt suchen und dann gegeneinander antreten und die dann praktisch ja in den Schulunterricht geholt. Und da kommen wir dann halt auch so Effizienzdiskussionen, ne? Wann funktioniert welches Verfahren? Wann ist welches Verfahren, wann funktioniert es überhaupt? Wann habe ich ein korrektes Ergebnis? Oder wann macht es vielleicht sogar noch mehr Arbeit? Und das haben wir dann sogar so weit getrieben, dass wir dann die Parallelisierung sogar noch mit reingenommen haben. Also welche Rechenverfahren kann man dann auch noch, oder welche Rechenaufgaben kann man so aufteilen, dass die mehrere Schüler parallel daran arbeiten können? Und das ist ja nichts anderes als jetzt auch im Computer, wenn wir da irgendwie darüber reden, dass wir verschiedene Rechenkerne haben, dass das halt parallelisiert werden muss.
Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen in Abklassenstufe 7, 8, wenn es auch so ein bisschen um die linearen Funktionen geht und lineare Gleichungssysteme und so weiter, dass man da immer den effizientesten Weg vielleicht sucht. Wie genau kann denn das in Klasse 5 und 6 aussehen?
Also wir haben es gerade in der 6. Klasse gemacht, also da lernt man ja gerade diese schriftlichen Rechenverfahren und genau die können ja, die haben dann ja spezialisierte Verfahren oder Alternativen, die man auch findet, die man dann analysieren kann. Also ich fand es da sogar, weil da auch noch mehr Kopfrechnen ist, sogar fast einfacher oder für die greifbarer, weil dann halt eine intrinsische Motivation einfach ist, ja, möglichst faul zu sein, also möglichst schnell einfach das Ergebnis hinzukriegen. Und ja, das ist halt nicht immer das mächtige Standardverfahren, was wir halt standardmäßig in den Schulbüchern finden.
Okay. Jetzt ist ja so, dass, ich sage jetzt mal, oft Lehrkräfte darauf bedacht sind, dass eben eher so Kollaboration oder Kooperation zwischen den SchülerInnen stattfindet. Und Effizienzwettlauf klingt jetzt für mich natürlich auch so ein bisschen kompetitiv. Ist das ein motivierender Aspekt oder muss man das eben halt doch vielleicht ja eher mit Vorsicht, sage ich jetzt mal, einführen? Hans, wie ist da, hast du da Berührungspunkte oder sollte auch Marvin da wieder antworten?
Ich kann gerne was dazu ein bisschen sagen und dann kann Marvin weitersprechen. Dieser kompetitive Aspekt hat natürlich was, wie soll ich sagen, Motivierendes, oder ich bin vorsichtiger, kann was Motivierendes haben und das muss wirklich nicht in jeder Klasse gleich sein. Also das ist sicherlich etwas, was in die Hand der Lehrkraft zu legen ist. der kennt oder die kennt einfach die Klasse am besten und hat die besten Erfahrungen, ob in dieser Klasse so ein Wettbewerb sozusagen eigentlich, wie soll ich sagen, Dinge schafft, die man nicht haben will, so Frustrationen oder sozusagen motivierend ist. Aber das ist ja auch nicht unbedingt der echte Kern der Sache. Das kann man ja so oder so machen. Es geht darum, dass man sich überlegt, verschiedene Rechenwege und zum kürzeren Weg einen Zugang zu finden. Ob man da jetzt dieses, wer findet es am schnellsten oder wer findet, darum, das ist zweitrangig. Es geht darum sozusagen, um verschiedene Aspekte zu überlegen, zuzulassen, sie einander gegenüberzustellen und letztlich zu denken, aha, viele Dinge machen eigentlich dasselbe, aber bei manchen Verfahren kriege ich das billiger, so ungefähr. So, das ist genau der Punkt. Marvin wollte vielleicht auch noch.
Genau, ich wollte nur sagen, also gruppendynamisch, wir haben dann Gruppen gegeneinander antreten lassen und wir haben es auch so gemacht, wer dann irgendwie im Punkte-Ranking besonders weit hinten war, hat dann nochmal so ein paar Zusatzinformationen bekommen, die anderen nicht hat für die okay. nächste Rechenaufgabe, die gestellt wird, um die dann halt zu nutzen. Also so gesehen war das jetzt zumindest bei uns jetzt kein großes Problem, beziehungsweise konnte man halt durch die entsprechende Differenzierungsmaßnahmen auch ein bisschen dann auffangen.
Ja, okay. Ich bin mir sicher, dass die HörerInnen und auch alle, die mit Mathematik irgendwie in Berührung gekommen sind in ihrer schulischen Laufbahn oder auch später, dass eine der größten Herausforderungen im Mathematikunterricht eigentlich darin besteht, ja so die Verbindung zwischen abstrakten Zahlen, ne, also dieser symbolischen Darstellung und der realen Welt herzustellen. Naja, man muss ja auch irgendwie so numerische Fragen einsetzen, um das Brückenbauen so ein Stück weit zu erleichtern und vielleicht auch einen anwendungsorientierten Unterricht zu gestalten. Gibt es da von eurer Seite aus so Erfahrungen oder Dinge, wie ihr das hinkriegt, den Realitätsbezug oder anwendungsorientierte Mathematik zu betreiben im Themenfeld Numerik?
Es ist natürlich so, dass das Thema Numerik ganz breit in den Anwendungen ist, klarerweise, weil alles, was mit Anwendungen verbunden ist, ist irgendwie letztlich mit Werten, mit Zahlen. Man fragt sich nicht um irgendwelche Theoriesachen im Anwendungskontext. Natürlich, irgendwelche Verfahren haben theoretische Hintergründe, aber wenn ich ein ganz konkretes Problem als Ingenieur habe, dann will ich wissen, was ist dieser Wert, den ich jetzt da haben möchte. Ist egal, ob das eine Brückenhöhe ist oder ein Biegungsparameter, das ist völlig egal. Ich brauche Werte, wie ich diese Dinge sozusagen mache. Und in dieser Sichtweise spielt natürlich bei Anwendungen die Numerik eine ganz klassische Rolle. Das ist einfach klassisch anwendungsbezogen, dass es irgendwie um diese praktischen Werte geht. Und das spielt uns ja die Numerik so ein bisschen vor. Da geht's ja um konkrete Werte. Natürlich gibt's keine Numerik als Wissenschaft ohne Theorie dahinter, aber das ist ein anderes Thema. Und die Anwendungskontexte, die werden hier in einer natürlichen Art und Weise, wenn man so will, ja, in den Kontext Unterricht hineinbezogen. Gleichwohl gibt es natürlich Anwendungsbezüge auch, sowohl in der Schulmathematik als auch in der höheren, die nicht strotzen vor Numerik. Die gibt es schon auch. Also man darf nicht sagen, Anwendungsbezug oder angewandte Mathematik ist gleich Numerik. Das ist nicht richtig. Aber die Numerik hat eben aufgrund ihrer Natur schon von ganz alleine Anwendungsbezüge, weil sie eben in dieser Welt sozusagen tickt und arbeitet, die in diesen Anwendungsbezügen einfach eine verstärkte Rolle spielen. Vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel zur Effizienz von vorhin ist mir eingefallen, weil wir eigentlich ja nicht über konkrete Sachen gesprochen haben, sondern eigentlich nur ein bisschen bisschen schildern. Aber ein ganz einfaches Beispiel, wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, ich will die 8. Potenz von einer Zahl berechnen, nicht? Sagen, dass der Rechner ist so programmiert, multipliziere immer mit dieser selben Zahl. Also berechne x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4 bis x hoch 8 sozusagen. Und dann braucht man 7 Multiplikationen, nicht? Um von x hoch 1 zu x hoch 8 zu kommen. Da brauche ich 7 Multiplikationen. Und es ist aber schon sehr, sehr klar, dass das kürzer auch geht. Wenn ich einmal quadriere, habe ich schon x Quadrat und dann multipliziere ich nicht mehr mit x selber, sondern quadriere das x Quadrat. Das ist nur eine einzige Multiplikation. Dann habe ich schon x zur vierten. Und dann brauche ich noch eine weitere Multiplikation. Wenn ich das x zur vierten quadriere, habe ich x hoch 8. Das heißt, ich habe statt 7 Multiplikationen 3 Multiplikationen, nicht? Und das ist so ein Aspekt von Effizienz an einem ganz konkreten Beispiel. Das wollte ich noch vielleicht sagen, dass das vielleicht für die Hörer, Hörerinnen gar nicht uninteressant wäre, an einem ganz konkreten Beispiel das mal zu sehen.
Ja, genau. Da wollte ich auch drauf hinaus. Hat gedacht, dass Marvin vielleicht aus dem Unterricht selbst auch nochmal ein Beispiel mit beisteuern kann.
Genau, zum Realitätsbezug. Genau. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass es diese Realitätsbezüge dann auch nochmal ein bisschen präsenter machen, dass nicht nur in so einer Aufgabe untergeht. Wir hatten jetzt ein sehr ausführliches Beispiel, das wir jetzt in unserer Publikation nicht erläutert haben, wie zum Beispiel Schüler einfach mal am Computer versuchen, große Gleichungssysteme dann nachher zu lösen in der Oberstufe, um nachher Bilder von der Computertomographie beispielsweise zu berechnen. Und da merkt man beispielsweise dann die Effizienzsache, wenn sie dann anfangen, irgendwie ein Gleichungssystem mit 2500 Unbekannten mit einem Gauss-Verfahren lösen zu wollen, dann wird der Computer aber sehr schnell streiken. Also das heißt, da brauchen wir irgendwelche anderen Verfahren, die wir dann nehmen können. Das heißt, da kann man schon Bezüge dann auch zu realen Problemstellungen hin ziehen und muss da vielleicht manchmal einfach, also ehrlicher sein, wo man dann vereinfacht oder nicht, ne? Um das mehr reinzukriegen in den Unterricht.
Ja. Als Mathelehrer ist mir ja eigentlich auch klar, dass es oft eine Herausforderung ist, Schülerinnen und Schülern das Gefühl, sag jetzt mal, für gute Näherungswerte und auch das korrekte Runden und so weiter zu vermitteln. Also gerade das Runden, kann ich aus meiner eigenen Berufspraxis sagen, fällt den SchülerInnen oft schwierig. Und wenn es dann auch noch um Näherungswerte geht oder wie gut ist denn diese Näherung, das ist richtig, richtig schwierig für die SchülerInnen, auch in der Oberstufe. Und diese Fähigkeiten sind aber natürlich unglaublich wichtig. Vor allem, wenn es darum geht, Mathematik auf reale Situationen zum Beispiel anzuwenden. Und da bin ich sehr gespannt, wie ihr beide das quasi macht oder was ihr in eurer Publikation dazu auch habt, wie man diese Fähigkeiten bei den SchülerInnen fördern kann. Ne? Also gerade dieses korrekte Runden und dass so ein Gefühl für Näherungswerte entstehen kann.
Ja, was da wichtig ist, ist, finde ich gerade in den unteren Jahrgangsstufen, wenn man damit schon anfängt, so ein Prinzip der Doppelrechnung. Das heißt, wenn wir irgendwie einen ungenauen Wert haben, dass wir einfach praktisch den schlechtmöglichsten Fall im Sinne von, wir sind irgendwie den kleinstmöglichen Fall, den diese Zahl abbringt, also die unterste Grenze und das für die oberste Grenze. Und einfach die Aufgaben praktisch zweimal zu rechnen, einmal mit der unteren und der oberen Grenze und dann zu gucken, wie groß ist jetzt der Abstand dieser beiden Grenzen nachher in meinem Ergebnis. Wenn man da einfach schon anfängt, so ein Gefühl zu entwickeln. Ich finde, das Problem, was sich in der Schulpraxis dann tatsächlich stellt, ist leider immer bei den Klausuren oder Klassenarbeiten, weil später wird da dann immer
gefragt, ein genaues Ergebnis erwartet wird. Ja, genau.
Genau. Beziehungsweise dann geht man ja auch meistens als Lehrkraft einfach dahin zu über, dass man irgendwie mit der Pauschalantwort ja 3 Nachkommastellen sind immer das, was man für die 1 braucht. Ja.
Österreich
das heißt, 2. Da wird es natürlich dann Genau. Das heißt, da wird es einfach dann immer ein bisschen schwieriger, wenn man in Prüfungssituationen einfach ist. Aber ich glaube, im normalen Unterricht kann man das oft aufgreifen. Und wir haben es jetzt letztens vor den Schulferien noch diskutiert. Wir hatten bezüglich des Abi-Gags so einen kleinen Wettbewerb zwischen den Lehrkräften. Und wir mussten alle bei der Frage passen, dass man 5 Nachkommastellen von Pi nennen soll. Wir sind alle nur auf die ersten 4 gekommen. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie unterdurchschnittlich schlechte Lehrkräfte bei uns an der Schule sind, ohne jetzt meine Kollegen reinreiten zu wollen. Aber wir haben dann im Unterricht danach einfach mal besprochen, okay, wann brauche ich denn überhaupt mal 4. Also welchen Anwendungskontext ist es denn, dass da wirklich die dritte oder vierte Nachkommastelle wirklich einen Unterschied macht? Und ist es jetzt schlimm, wenn man die 5. eigentlich gar nicht kennt? Und dann kommt man natürlich auf Anwendungssituationen, probiert es mit den Schülern aus und merkt dann auch, dass man manchmal in Zwischenrechenschritten jetzt nicht unbedingt alle 8 Stellen abschreiben muss, die der Taschenrechner anzeigt, sondern da auch schon durchaus manche weglassen kann, ohne dass das Ergebnis nachher schlechter wird.
Mhm. Genau. Das ist ja tatsächlich auch so ein weiterer Punkt, der mich hier interessiert, nämlich die Rolle von Rundungs- oder Messfehlern. Die spielen hier ja auch mit rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel doch falsch gerundet habe oder wenn ich falsch gemessen habe und jetzt mit falschen Zahlen weiterrechne, dann bin ich auf jeden Fall gespannt darauf, da mehr darüber zu erfahren, wie ihr mit solchen Fehlerquellen, wie ihr die thematisiert. Auch welche Auswirkungen die eigentlich auf die Genauigkeit von Berechnungen haben. Also wenn ich jetzt tatsächlich in der Nachkommastelle, was weiß ich, an der dritten Nachkommastelle, vierten Nachkommastelle irgendwas falsch gemacht habe oder da doch gerundet habe, was passiert eigentlich, mit den Berechnungen, die dann folgen.
Kann ich vielleicht jetzt kurz dazu was sagen?
Ja, gerne.
Ja, da ist sozusagen ein ganz, ganz wesentliches Prinzip, das man hier beachten muss und das man nicht früh genug sozusagen an die Schülerinnen und den Schüler herantragen kann, ist, dass sozusagen ein Ergebnis kann irgendwie nicht genauer sein als die Daten, die ich da hineinstecke, nicht? Man kann nicht mehr rausholen, als man reinsteckt. Das ist ein ganz uralt bekanntes Prinzip. Und das widerspiegelt sich eben bei so ganz einfachen Grundrechnungsarten auf eine gewisse unterschiedliche Art und Weise, die aber relativ einfach nachzuvollziehen ist. In der genaueren, tieferen mathematischen Beschreibung würde man dann den Begriff der signifikanten Ziffer brauchen. Aber das ist gar nicht unbedingt nötig, um das Phänomen zu erklären. Nämlich, was macht man bei Additionen oder bei Subtraktionen? Da geht es um ganz konkrete Stellenwerte. Ich addiere Zehntel mit Zehntel, Hundertstel mit Hundertstel, Einer mit Einern und dann mache ich die Überträge. So. Das heißt doch im Klartext, wenn einer der beiden Summanden sozusagen gar keine bekannte Zehntelstelle hat, ich kenne die gar nicht, dann kann ich sie auch im Ergebnis, in der Summe nicht kennen. Das ist völlig sinnlos, sich Gedanken über die Zehntelstelle zu machen, wenn der gröbste Summand nur bis zu einer Stelle gegeben ist. Das ist ganz klar, da brauche ich keinen neuen Begriff und gar nichts. Und dann ist doch sofort die Regel da, aha, bei einer Strichrechnung, Addition oder Subtraktion, da geht's dann, bis zu welcher Stelle ist der ungenaueste Eingangswert vorhanden? Bis zu welcher Stelle? Das ist eine ganz konkrete Stelle. Und wenn man sich jetzt aber die Punktrechnungen überlegt, also Multiplikation und Division und deren Algorithmus, der ja bekannt ist klarerweise, da geht's eigentlich gar nicht bei der Rechnung, im Lauf der Rechnung geht es gar nicht, ob ich diese zwei als Zehntel, als Hundertstel oder als Zehntausender Stelle habe. Ich multipliziere die eine mit der anderen. Völlig egal, was das für einen Stellenwert momentan hat. Das mit dem Kommasetzen macht man dann ganz zum Schluss. Die Regel. Aber es hat keinen Einfluss, ob das eine Tausendstel Stelle oder eine Einerstelle ist. Das heißt, bei den Punktrechnungen geht's nicht darum, bis zu welcher Stelle die Dinge bekannt sind, sondern mit wie vielen Ziffern die Dinge gegeben sind, nicht? In dem Sinn ist jetzt 0,23, zwei Ziffern nach der Null, dasselbe wie 23. Und in der Tat funktioniert ja die Multiplikation, eine Zahl mal 23, funktioniert bis zum Kommasetzen genauso, exactly the same, wie mal 0,23. Das ist dieselbe Rechnung, bis zum Schluss Kommasetzen. Und daher ist es wieder ganz ohne signifikante Ziffer, das muss man nicht in den Mund nehmen, ganz klar zu sagen, naja, bei Punktrechnungen, Leute, kommt es darauf an, wie viele Ziffern ich von der Zahl habe. Das ist schon eigentlich wieder sozusagen ein Grundgerüst, mit der man schon an Schüler, Schülerinnen, fünfte, sechste Klasse schon mitteilen kann, es ist nicht immer sinnvoll, diese Deutschland 3, in Österreich 2 Stellen nach dem Komma. Das hängt davon ab, was mit diesen Dingen vorher gemacht wurde. Da legt auch wieder in die Kerbe, was Marvin gesagt hat, das Prinzip sozusagen dieser Doppelrechnung, wenn es mal komplizierter ist. Es ist ja nicht immer so, dass wir einfach nur addieren oder nur multiplizieren. Manche Sachen verbinden, Multiplikation, Division, dann kommen vielleicht nochmal eine Wurzelziehung dazu oder irgendwas, nicht? Und in so einer Situation kann man das mit der Doppelrechnung sich auch nochmal klar machen. Was ist der Worst Case nach oben und Worst Case nach unten und hat dann so eine Ahnung, in welchem Bereich sich das Ergebnis eben abspielen wird. Und das ist ja ganz wesentlich, diese Erfahrung. Aha, das ist ein ganz schön breites Intervall, wenn ich da habe, was ist der Maximalwert und der Minimalwert, nicht? Doppelrechnung oder Intervallrechnung heißt das Ding auch, weil es ja um Intervalle geht, um obere und untere Grenzen, nicht? Das wären so Dinge, die man schon ganz früh in der Schule sozusagen andeuten kann. Vielleicht darf ich noch ein Wort sagen zur Frage davor, nämlich mit dem Runden, wo du gesagt hast, das ist ja so schwierig und wo Marvin ja auch geantwortet hat. Ein wesentlicher Punkt finde ich auch, und wirklich von Beginn an, Klasse 5, einfach über den Kontext nachzudenken. In welchem Kontext bin ich gerade sozusagen? Viele Schüler, Schülerinnen machen ja Kontext, ich habe da Zahlen, da habe ich 2, 3, 4, die tue ich irgendwie addieren, multiplizieren, was auch immer. Dann kommt das Ergebnis und das wird doppelt unterstrichen. Und was es eigentlich war, das ist gar nicht so wichtig für das Ergebnis. So, aber es ist einfach ein meilenweiter Unterschied, was weiß ich, bei Flächeninhalten zum Beispiel, geht es da jetzt um, ich mache jetzt bewusst das ganz grob nicht, aber um es zu überspitzen, geht es da um Kontinente, geht es da um Länder, geht es da um Papiertafeln vom Flächeninhalt? Das sind komplett verschiedene Welten, von denen wir da sprechen, sozusagen. Und das muss jetzt nicht irgendwie ein Lehrsatz sein, wenn der Kontext so und so ist, dann, sondern einfach nur nachdenken. So, die Aufgabe hat einen Kontext, nicht? Und wenn ich von einer Bildschirmfläche spreche, ich sitze gerade vor einem Computer, ist ein Bildschirm vor mir, das ist was anderes, wie wenn die Aufgabe, was weiß ich, berechnet den Flächeninhalt von Grönland oder sowas. Das sind zwei komplett verschiedene Welten und die sollen einfach im Kopf der Schüler auch schon so manifestiert werden. Na, was wäre denn da eigentlich sinnvoll? Was erwarte ich mir vom Grönlands Flächeninhalt? Was wäre da sinnvoll? Das muss jetzt nicht die im Duden stehende Genauigkeit für die Grönlandsfläche sein. Das ist nicht der Punkt, um das geht's gar nicht. Aber einfach mal sozusagen die Gehirnwindungen einzuschalten, dass Grönland kein Bildschirm ist, sozusagen. Ich wollte es bewusst jetzt überspitzt so formulieren, dass das einfach andere Welten sind. Und das fehlt auch manches Mal. Da geht's um Zahlen, Produkt, fertig. Da geht's um Zahlen, Summe, fertig. Ob das Taschengeld ist oder das EU-Budget, so ich übertreibe wieder bewusst, spielt keine Rolle sozusagen aus der Sicht der Schüler, Schülerinnen. Aber genau bei der Frage, worauf soll ich denn jetzt runden, nicht? Da spielen dann diese Gedanken sehr wohl eine Rolle.
Ja, und da finde ich es zum Beispiel auch interessant, sich einfach mal mit den genauen Vorgaben auseinanderzusetzen. Also wir haben es zum Beispiel auch gemacht, wie genau ist eigentlich so eine Zapfpistole an der Tankanlage? Oder wir haben alle im Auto mittlerweile so einen Digitaltacho, der einem ganz genau anzeigt, wie schnell man jetzt fährt, ob man 51 fährt oder 50. Wenn man in die EU-Angaben guckt, haben die irgendwie, ich glaube, eine Abweichung, ich weiß jetzt gerade auswendig nicht genau, ich glaube, es waren irgendwie 10% plus 4 km/h. Das heißt, wenn der Tacho 200 anfährt, fahre ich vielleicht nur 180, aber wir rechnen es dann irgendwie auf 2 Nachkommastellen nachher aus, ne, oder Nährwertangaben auf irgendwelchen Lebensmittelprodukten, ne. Und da auch einfach mal zu gucken, diese Zahlen, die so eine Genauigkeit vortäuschen, wie genau sieht der Gesetzgeber die eigentlich und was nehmen wir da jetzt eigentlich gerade als Basis, ne? Das hatten wir zum Beispiel, also wir haben auch das, man muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob sie eine Cola Coca Zero Dose zu Hause haben. Da war immer das schöne Beispiel, dass irgendwie 100 Milliliter hatten, aber glaube ich immer 0 Kalorien, aber wenn man einen kleinen Schluck nimmt, dann hat das irgendwie 0,2 Kalorien, ja, weil es einfach andere Rundungsfaktoren sind. Ja, deswegen muss ich bei jeder Cola-Dose immer leicht lachen, wenn man hinten drauf guckt. Und das sind einfach so gesetzliche Vorgaben, die wir aber alle nicht hinterfragen und wo man auch einmal hinterblicken kann und dann nochmal einen Alltagsbezug und auch ein Verständnis für einfach die Genauigkeit von Zahlen bei den Schülern hervorrufen kann.
Ja, okay. Was ja noch spannend ist, ist ja tatsächlich in der Mathematik auch, dass Mathematik ein dynamischer und auch iterativer Prozess ist oder das Mathematik betreiben. Und ihr habt in eurer Publikation auch etwas drin über das fortwährende Anwenden einer Funktion, um Gleichungen näherungsweise lösen zu können. Jetzt könnt ihr uns noch abschließend darüber erzählen, oder den HörerInnen erzählen, wie ihr diesen Ansatz in Klassen thematisiert oder welche Erfahrungen ihr mit SchülerInnen gemacht habt.
Da kann ich vielleicht beginnen. Ja, da geht es ganz konkret um die Frage, was passiert, wenn ich sozusagen eine Funktion, und unser Taschenrechner hat ja solche Tasten, die ja Funktionen zum Beispiel beinhalten. Ne? Denkt man nur, das ist jetzt eine Oberstufensache, an die Sinustaste oder an die Kosinustaste. Da wird ein Funktionswert bestimmt. Ganz aus irgendwie, der macht das halt irgendwie. Es ist auch egal an dieser Stelle, wie er das macht. Aber man kann zum Beispiel beobachten, was passiert, wenn ich sozusagen den Taschenrechner auf Radiant einstelle und dauernd die Kosinustaste drücke. Oder wird am Anfang, werden sich die Werte ändern und man wird sehen, 3, 4, 5 Schritten ändert sich jetzt der Wert gar nicht mehr, nicht? Der Wert bleibt gleich. Das hat sich eingependelt in einer gewissen Weise irgendwie. Und das ist doch schon mal schon ein spannendes Phänomen, dass man einfach probieren kann am Taschenrechner, tippen, Kosinustaste oder so. Und man kann sich dann auch die Frage stellen, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus, auf bildlich beschrieben sozusagen, grafisch beschrieben, nicht? Und dann ist man bei den sogenannten Spinnweb-Diagrammen, die jetzt in diesen technischen Welten, in denen wir heute sind, 2023, eine andere sind als 1995 oder sogar noch früher, wo es die Spinnweb-Diagramme als Terminus auch schon gab. Aber diese technischen Möglichkeiten sind eben heutzutage ganz andere, zur Verfügung gestellt werden, wo man einfach dann schon mit einem Schlag sieht, was da eigentlich passiert bei diesen Spinnweb-Diagrammen, wo einfach eine bestimmte Funktion, das muss jetzt nicht die Cosinus-Funktion sein, das war nur der Anhänger oder der Anfang, weil es da diese Taste am Taschenrechner gibt, nicht? Und das Ding sich zunutze zu machen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich fortwährend eine Funktion anwende? Eigentlich ist man dann beim Konvergenzbegriff mathematisch. Das konvergiert gegen irgendeinen Wert. Das muss am Anfang noch gar nicht so präsent gemacht werden, das mit der Konvergenz. Nämlich das Erleben, dass bei fortwährendem Drücken der Cosinus-Taste sich da nichts mehr tut, da muss ich noch nicht über Konvergenz Bescheid wissen. Das irgendwie einzupendeln. Aber dann später natürlich in Klasse 10, bei uns ist es zumindest in Österreich in Klasse 10, wenn folgend Thema werden, der Konvergenzbegriff irgendwo mal durchschlägt, dann kann man das natürlich wieder thematisieren. Leute, das hatten wir doch schon mal, als wir das gemacht haben mit dem wiederholten Drücken der Cosinus-Funktion. Das war ja nichts anderes als eine Folge. Und wie hat das denn grafisch ausgesehen? Aha, Spinnweb-Diagramm und Konvergenz. Das hängt vielleicht so ein bisschen zusammen. Und man kann das vielleicht dann sich besser vorstellen, besser einordnen, ne? Sozusagen, was ein iteriertes Anwenden einer Funktion, und nichts anderes sind ja Folgen, da wird einfach sozusagen meistens immer dasselbe gemacht von einem Schritt zum nächsten. Nicht alle Folgen sind so, aber sehr viele Folgen. Oder später in Klasse 11 in Differentialrechnung, da ist dann schon das Newton-Verfahren da. Ne? Da hat man Differentialrechnung schon, man hat Ableitungen, aber man kann trotzdem wieder eine Funktion bestimmen, eine Folge. Wie ist das xn plus 1? Wie geht das aus dem xn hervor? Nicht diese n plus erste Näherung. Und wieder kann man, wenn man mag, ein Spinnweb-Diagramm zeichnen. Oder last but not least, bei uns ist es in Klassenstufe 12 die linearen Differenzengleichungen, nicht Differentialgleichungen, nicht? Irgendein xn plus 1 ist eine lineare Funktion vom xn. Was weiß ich, 0,7 mal xn plus 2, sowas. Das mache ich jetzt dauernd. Dann ist man wieder eigentlich bei den dynamischen Systemen und wieder bei den Spinnweb-Diagrammen und wieder beim Konvergenzbegriff. Aber in einem anderen Kontext, nicht jetzt zum näherungsweisen Lösen von Gleichungen, wie es vielleicht in Klasse 9 und 10 war, zum näherungsweisen Lösen von Gleichungen, da bin ich jetzt gar nicht genauer drauf eingegangen, wie man es verwenden kann. Aber in Klasse 12 wäre das dann einfach die dynamischen Systeme und die linearen Differenzengleichungen. Die haben ja eine Lösung, diese linearen Differenzen. Und die werden toll visualisiert mit Hilfe dieser Spinnweb-Diagramme. Und ich sehe drin einfach eine Möglichkeit, wie sich durch den Oberstufenunterricht oder auch Mittelstufen, Klasse 9 ist ja noch Mittelstufe, in Österreich beginnt die Oberstufe Klasse 9, deswegen habe ich das jetzt so gesagt, durch das Curriculum ziehen könnte und wo einfach übergangsbezogen andere neue Dinge in den Vordergrund gerückt werden können. Und deswegen sehen wir in diesem Thema, dadurch, dass das jetzt so moderne Applets gibt, die wirklich Fantastisches leisten, einfach einen Mehrwert didaktischen, den es früher so nicht gegeben hat, weil einfach die Technik noch nicht so weit war. Nicht? Da war das graue Theorie, aber dann sich per Hand irgendwie drei weitere Funktionswerte auszurechnen, wer will das machen? Will ich nicht. Keiner von uns oder auch Schüler, Schülerinnen machen nicht das spannend, toll, jetzt habe ich drei, jetzt will ich noch drei Werte ausrechnen. Das ist nicht der Punkt. Man will das sehen und nachvollziehen und verstehen. Und das liefern jetzt diese neuen Applets.
Mhm. Okay. Marvin, hast du dazu, zu diesem Spinnweb-Diagramm noch eine Anwendung, die du auch im Unterricht...
Ich hätte wenn ein Plädoyer nochmal das einzusetzen, weil ich finde immer, es ist immer so, ja, jetzt soll irgendwie noch was in den Unterricht. Und bei uns in NRW steht zum Beispiel auch einfach im Lehrplan, also steht auch einfach drin, man hat die Lösungsverfahren für quadratische und für Exponentialfunktionen und im G9-Lernplan steht auch drin algorithmische Näherungsverfahren. Die werden dann in den konkreten Zielen nicht mehr umgesetzt und ich glaube, die meisten Schulen setzen sie dann auch nicht mehr um, aber es steht halt praktisch einfach drin und insofern gibt es da natürlich Möglichkeiten, das zum Beispiel mit dem Spinnweb-Diagramm oder auch einfacher schon mit irgendwie so Bisektionsverfahren, wie man Nullstellen annähert, dort schon einzuführen. Weil ich weiß noch, bei mir war es so, wenn ich kubische Funktionen hatte, war die erste Aussage immer, ja, die erste Nullstelle müsst ihr raten, die ist immer ganzzahlig zwischen minus 3 und 3. Und dann konnte ich danach irgendwie was Polynomdivision durchführen. Das ist halt nicht ganz die mathematische Realität, würde ich jetzt mal so behaupten. aber manchmal die unterrichtliche. Und da ist halt die Frage, wie man da noch mal ein bisschen mehr dann dran kommt. Zumal es halt auch drinsteht im Lehrplan, theoretisch.
Gut, vielen Dank für dieses doch etwas länger gewordene Gespräch. Ich hoffe, die HörerInnen fanden es genauso spannend wie ich. Ich würde jetzt nochmal einfach sagen, dass ich so für mich auch nochmal ein paar Sachen draus mitnehme. Zum einen macht es Sinn, SchülerInnen zu motivieren, so in einem Art Effizienzwettlauf, also die Frage eigentlich, wer braucht die wenigsten Rechenoperationen und das vielleicht auch so ein bisschen in einer kompetitiven Situation einzusetzen. Dann zweitens würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, numerische Fragen zu stellen. Also das heißt, realitätsbezogen, anwendungsorientierte Mathematikunterricht zu gestalten mit numerischen Fragen. Und man sollte natürlich auf jeden Fall Kontexte ernst nehmen. Also korrekte Rundungen auch auf die Kontexte beziehen und so ein bisschen das Gefühl dafür vermitteln, ja, was eigentlich gute Näherungswerte sind oder was gute Näherungsverfahren sind. Und letztendlich haben wir auch darüber gesprochen, wie sich Rundungsfehler, Messfehler auch in weiteren Berechnungen fortpflanzen können. Und das sollte man durchaus auch im Unterricht vielleicht thematisieren. Ja, bevor wir jetzt diesen Podcast abschließen, gibt es noch einen letzten Gedanken von euch beiden oder eine Anregung, die ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtet?
Also meine Anregung wäre halt tatsächlich sich, wir haben es ja auch in der Publikation entsprechend nochmal auf den Punkt gebracht, dass man ja diese zentralen Fragestellungen der Numerik sich nochmal selber als Lehrkraft vielleicht anguckt. Und ich glaube, wenn man die sieht, findet man selber genug Aspekte in seinem jetzigen Unterricht schon, wo man es einfach den Schülern schon entsprechenden Schülerinnen entsprechende Aspekte einfach schon transparenter machen kann und damit im Endeffekt auch nochmal das Mathematikbild gut abrunden kann.
Kann ich nur unterstützen. Vielleicht noch eine letzte Anregung, die mir gerade eingefallen ist.
Ja, gern.
Nämlich in vielen Schulbüchern sind ja Angaben vorhanden. Es sind in allen Schulbüchern vorhanden. Aber ich rede jetzt von was anderem. Nämlich manche Angaben sind zum Beispiel so, dass da steht die Zahl, weiß ich nicht, 83 ist es irgendein Wert, nicht? Und da steht dann vielleicht aber manchmal 83,0. Und vielleicht steht sogar manches Mal in einem anderen Kontext 83,00. Wird aber vielleicht dann völlig übersehen. Es ist halt jetzt 0,0 oder das heißt jetzt 0,00, nicht? Aber an so einer Stelle könnte man ja schon einhaken. Warum schreiben die jetzt da 0,00 hin? Warum schreiben die da nicht 83 hin, nicht? Die Message ist ganz einfach. Naja, das ist auf die Hundertstelstelle gerundet 0,00. Und das andere ist vielleicht auf die einer Stelle gerundet 83. Das heißt, 83,00 ist zwar jetzt, wenn man so will, algebraisch dieselbe Zahl wie 83 selbst und 83,00, aber numerisch gesehen ist das ja eine andere Genauigkeit, die behauptet wird bei so einem Angabewert. 7,2 Zentimeter oder 7,20 Zentimeter, das ist zwar für die Rechnung dasselbe, aber für die Genauigkeit dieses Wertes spielt das ja eine Rolle. Und das ist wieder so ein ganz elementarer Punkt, wo man numerisch ein bisschen einhaken könnte. Schon die Angaben verraten manches Mal so ein bisschen was, wie genau sie gewonnen wurden, nicht? Und daher wieder dann noch die Aufforderung, na dann schau du bitte auch, wie das beim Ergebnis aussieht. Das mit der Angabe hat das Schulbuch schon gemacht, weil es 83,0 geschrieben hat statt 83. Und dann kann man ein bisschen bitte über die Ergebnisse intensiver nachdenken.
Das ist nochmal ein sehr spannender Gedanke und bringt mich auch nochmal dazu, darüber nachzudenken, auch nochmal über Ergebnisse wirklich genauer nachzudenken und auch nochmal genauer drauf zu schauen. Also vielen Dank euch beiden für diesen spannenden Austausch und eure Gedanken zum Thema zum Zukunftsthema Numerik. Vielen Dank. Liebe HörerInnen, macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.